Sie treffen sich. Sie leitet es ein bisschen an. Sie wählt aus, was wir zusammen studieren. Vielleicht lesen Sie ein Kapitel aus dem Diamantschneider. Und sie treffen sich. Also der Doktor ist Wang Sha. Die Medizin ist der Diamantschneider. Und die anderen im Lesezirkel sind wie die Krankenschwestern. Deswegen ist es auch einfacher, wenn du es zusammen mit deinen Freunden machst. Es ist einfacher, das Diamantschneider-Sutra zu lernen, wenn du es zusammen mit deinen Freunden tust. Also alle drei Juwelen sind im Shanghai Reading Club vorhanden. Wir meditieren jetzt. Es heißt der Doktor, die Medizin und die Krankenschwester. Wir meditieren über wie führst du deine Studien weiter, nachdem du wieder zu Hause bist? Vielleicht bleiben ein paar von euch für den Rest des Lebens in Phuket. Das Meer ist echt total schön. Ich habe es zwar noch nicht gesehen. Was ich möchte, dass ihr jetzt macht während der Meditation, ich frage euch, wo lässt du dich behandeln? Dann kannst du sagen, oh, ich glaube, ich treffe mich mit meinen Freunden bei Starbucks, 3 Tage, nachdem ich wieder zu Hause bin. Wer ist der Arzt? Das heißt, wer leitet den Lesezirkel an? Wie kontaktieren wir alle Leute, damit wir uns treffen? Das ist wie das Sangha-Juwel. Und was möchtest du studieren zusammen? Wähle ein Buch aus. Oder ihr könnt auch einen von diesen Vorträgen nehmen. Und darüber meditieren wir jetzt und bereiten uns darauf vor. Dein Plan für den Arzt, die Medizin. Wer ist die andere Krankenschwester, die mit dir zusammen ist? Das Buddha-Juwel, das Dharma-Juwel und das Sangha-Juwel. Fertig? Jetzt geht's los. Macht euch fertig. Geshe Michael, vergiss nicht, dein Telefon auszuschalten. Entspann deine Augen. Die Augenlider, entspann den Mund. Der Atem geht ganz ruhig. Entspann die Finger. Spann den Bauch ganz leicht an. Dann konzentriere dich auf deinen Atem.
Enfócate en la respiración.
Lange Ausatmung.
Exhalaciones largas.
wenn ich wieder daheim bin, nach 2 oder 3 Tagen und dann in Zukunft immer einmal die Woche, würde ich mich gern mit einigen von meinen Freunden treffen und dann über die Dinge sprechen, die wir gelernt haben. Welche Freunde wirst du anrufen? Denk darüber nach. Die sich mit dir im Café treffen. Welche Freunde wirst du anrufen? Und jetzt stell dir vor, dass diese Freunde Krankenschwestern sind und du bist krank. Sie unterstützen den Arzt wie Krankenschwestern und du bist krank. Denke so über sie für ein paar Minuten. Die Freunde, die kommen, um es mit dir zu teilen. Sie sind für dich wie das Sangha-Juwel. Die sind Krankenschwestern, die mir helfen. Wer wird den Lesezirkel anleiten oder die Studiergruppe? Wer soll es anleiten, du oder jemand anders? Und diese Person ist dann der Arzt für mich. Und was ist die Medizin? Wir sprechen über die vier Schritte, wie wir die vier Schritte anwenden. Und das Wichtigste daran ist der Stift. Der wichtigste Teil, ich fühle mich nicht krank, mir geht's gut, mein Leben ist nicht perfekt, aber schlecht ist es auch nicht. Und jetzt, im letzten Teil der Meditation, ist es wichtig, dass du dich selbst als krank betrachtest. Aber Geshe-la, ich bin nicht krank. Nein, wir sind alle krank. Warum? Wir verwenden die vier Schritte nicht. Wir verwenden nicht die Samen. Wir wenden die Leerheit nicht an. Jedes Mal, wenn wir was wollen, gehen wir los und versuchen es zu bekommen. Und jedes Mal, wenn wir etwas nicht mögen, versuchen wir davon zu laufen. Und das ist eine kranke Idee. Es ist eine geistige Krankheit. Ich könnte eigentlich die Samen verwenden. Wenn ich mehr Geld in meinem Leben brauche, wenn ich krank bin, werde ich härter arbeiten. Oder ich versuche, kreative Wege zu finden, Geld zu verdienen. Wenn ich nicht krank bin, wenn ich gesund wäre, wenn mein Geist gesund wäre, dann würde ich jemanden suchen, der auch Geld braucht. Und jede andere Art und Weise, Geld zu verdienen, ist eine Krankheit. Und wenn ich Probleme in meiner Beziehung habe, mit meinem Mann oder meiner Frau, mit meinen Freunden, die Menschen, mit denen ich arbeite, kranke Menschen werden versuchen, hinzugehen und mit ihnen zu reden über ihre Sorgen und Ängste. Versuchen, sie zu verändern. Eine gesunde Person, jemand, der nicht krank ist, im Geist, wird einfach nur die vier Schritte anwenden. Hör die Dinge auf, die dich irritieren, wenn es andere Menschen tun. Wenn jemand dich verletzt, eine gesunde Person wird einfach aufhören, das Gleiche zu tun. Eine kranke Person wird versuchen, mit ihnen zu reden. Sie bitten es nicht mehr zu tun in Zukunft, mit ihnen streiten. Jedes Mal in unserem Leben, unser ganzes Leben lang, wenn wir versuchen, Dinge im Außen zu ändern, ist das wie eine Krankheit und wir sind krank. Eine Person, die die Dinge verändert, dadurch, dass sie sich selbst verändert, das ist eine gesunde Person. Warum brauche ich den Arzt? Das ist der Mensch, der unsere Study Group anleiten wird. Warum brauche ich die Medizin? Das ist das, was wir zusammen studieren. Warum brauche ich Krankenschwestern? Das sind die Freunde, mit denen ich zusammen studiere. Die drei Juwelen. Warum brauche ich sie? Weil ich krank bin. Und mein ganzes Leben lang war ich krank. Wenn ich Geld benötige, dann versuche ich, mehr Geschäfte zu machen. Wenn ich eine Frau oder einen Mann suche, gehe ich in den Nachtclub oder ins Internet. Das ist krank. Ein gesunder Mensch wird einfach die vier Schritte anwenden, weil sie funktionieren. Wie oft jeden Tag bin ich krank? Und wie viel oft am Tag bin ich wirklich gesund? Deswegen brauche ich die drei Juwelen. Ganz, ganz tief in mir drin, in meinem Geist, bin ich krank. Und dann stell dir all die guten Samen durch diese Meditation erschaffen als goldene Perlen in deinem Herzen vor. Und dann stell dir vor, wie du sie jemand anderem schenkst, direkt von deinem in ihr Herz. Strahlende, goldene Samen, die sich von deinem Herzen in ihr Herz bewegen. Tu diese goldenen Samen auf die Bank, in die Bank der anderen Leute. Und könnt ihr die Augen langsam wieder aufmachen, streckt euch. Also das Ziel dieser Meditation ist ein bisschen merkwürdig. Du musst dich selbst davon überzeugen, dass du krank bist. Und dein Geist wird sich gegen diese Idee wehren. Ich bin nicht krank, Geshe-la. Ich habe keine geistige Krankheit. In Wirklichkeit bin ich ziemlich schlau. Ich habe viele Freunde, die im Kopf krank sind. Ich nicht. Aber du bist es. Große. Den ganzen Tag, jede Stunde. Warum? Wenn du etwas willst, nimmst du dir es einfach. Die Menschen, die das nehmen, was sie wollen, ist krank. Hab einen kranken Geist. Der Mensch, der gesund ist in ihrem Herzen, wenn sie etwas wollen, ich will mehr Donuts. Okay, das ist gesund. Das ist ein gesunder Geist. Bekomme Dinge dadurch, dass du sie gibst. Such sie nicht. Nimm es nicht. Gib. Dann kriegst du 10.000 Mal so viel. Ich bin so froh, dass Deutsche das Geld von mir angenommen hat. Vielleicht in der Zukunft, wenn die ganze Welt gesund ist. Da gibt es dann wahrscheinlich Geldkämpfe. You take it, du nimmst es, du nimmst es. No, 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 nein, 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 du nimmst es, du nimmst es. Wenn die ganze Welt buddhistisch ist, echte Buddhisten, dann kämpft ihr darum, wer geben darf. Das erste Mal, als ich die Tibeter getroffen habe, war ich in einem Bus in Indien. Und da saßen zwei hinter mir im Bus und ich wusste nicht mal, wie Tibeter sind. Und in Indien dauert es ungefähr 6 Stunden, um zum Phuket Airport Flughafen zu fahren. Und jeder schläft. Und ich habe versucht, im Bus zu schlafen. Und die zwei Typen da hinten haben gestritten. Die sind in der letzten Reihe. Ich versuche zu schlafen. Was macht ihr da? Die streiten. Warum? Beide wollen rauchen, aber sie haben nur eine Zigarette. Und jeder sagt, du nimmst sie, du nimmst sie. Nein, nein, du nimmst sie. Nein, nein, du nimmst sie. Ich versuche zu schlafen. Warum, was ist das für ein Streit? Es ist ein Wer-darf-geben-Streit. Jeder versuchte, die Zigarette dem anderen zu geben. Das sind zwei gesunde Menschen. Nicht ihre Lungen, aber ihr Geist. Das sind gesunde Menschen. Um ehrlich zu sein, keiner von uns ist gesund. Wir sind alle krank. Wir versuchen, Dinge zu kriegen, indem wir sie suchen. Und das ist eine der grundlegenden Krankheiten, die jeder Mensch in dieser Welt hat. Du würdest nicht in diese Welt geboren werden, wenn du diese Krankheit nicht hättest. Ein paar hier sind Buddhas. Die kamen hier mit einer Absicht. Die sind gesund. Sie hätten eigentlich nicht in diese Welt kommen müssen. Aber wenn du noch kein Buddha bist, ich weiß nicht, wie viele von euch ein Buddha sind. Ich nicht. Ich bin wirklich keiner. Warum ich in diese Welt geboren wurde? Ich musste hier geboren werden. Ich wurde gezwungen, weil ich krank bin. Diese Welt ist für kranke Menschen. In Amerika sperren sie die verrückten Leute in einem Gebäude ein. Aber diese ganze Welt ist für kranke Menschen. Und wir sind diese verrückten Menschen. Wirklich, du wirst hier nicht geboren, wenn du diese Krankheit nicht hast. Also wenn du hier bist, dann hast du auch die Krankheit. Ich möchte euch nicht depressiv machen oder unglücklich. Ich möchte, dass ihr gesund werdet. Hört auf, Dinge zu bekommen, dadurch, dass er die Hand ausstreckt und sie euch nimmt. Das ist krank. Jedes Mal, wenn du etwas haben willst, versuche es zu arrangieren, dass du es jemand anderem geben kannst. Selbst zum Beispiel, ich war heute in der Tanzklasse, es war sehr schön. Es schaut nicht mal gut aus, so zu machen. Aber das schaut wunderschön aus. Wenn du etwas willst, wenn du etwas willst, stell sicher, dass es jemand anderer bekommt. Und dann wirst du das bekommen, was du willst. Das ist die gesunde Art und Weise. Es ist nicht falsch. Wenn du zu Wang Shaos Lesezirkel in Shanghai gehst, es ist nicht krank, zu sagen, dass sie ein Arzt ist und dass alle deine Freunde Krankenschwestern sind und dass das Buch, das wir gemeinsam studieren, Medizin ist. Ich versuche, meine geistige Krankheit zu kurieren. Es ist nicht verrückt, so zu denken. Das ist die zweite Meditation. Im Buch. Ich liebe es, diese Bilder auszusuchen. Ich verbringe Stunden damit. Okay, die Frau ist der Arzt. Und der Mann ist der Krankenpfleger. Was ist die Medizin? F- Früchte und Gemüse. Du brauchst diese chemische Medizin nicht. Wenn du einfach dich nur gut ernährst, dann wirst du eh nicht oft krank. Iss gutes Essen. Ich habe dafür 60 Jahre gebraucht, das herauszufinden. Iss dunkelgrünes Gemüse. Jede Früh machen Chikme, Andriana und Schaupeng mir einen grünen Smoothie. Das ist alles, was du brauchst. Bis 1 oder 2 musst du nichts anderes essen. Und dann wirst du nicht krank. Ich habe wirklich lange gesucht, bis ich ein Bild gefunden habe, wo die Medizin Früchte und Gemüse sind. Was ist die echte Medizin? Die Leerheit. Wer ist der echte Arzt? Buddha, der Leiter deiner Studiergruppe. Wer ist der Krankenpfleger? Deine Freunde, deine Dharma-Freunde. Wer ist die kranke Person? Ich? Bist du wirklich krank? Ja. Ja, ich bin krank. Beweis es mir. Ich bin hier. Okay? Wenn du hier bist, bist du krank. Wenn du noch kein Buddha bist und du in diese Welt geboren wirst. Nur diese Krankheit erzwingt die Geburt in dieser Welt. Also wenn du jetzt auf einem Stuhl sitzt, bist du krank. Versteht ihr das? Gut. Und es ist wichtig, dass ihr euch das bewusst macht. Seid ihr ein schlechter Mensch? Nee, nur ein kranker Mensch. Jetzt lesen wir weiter im Sutra. Der Halbbruder von Buddha, Devadatta, er hat den Typen echt viel Geld bezahlt, damit sie den Buddha umbringen. Mit dem Katapult, der die Felsbrocken schleudert. Und Buddha hat Arias aus ihnen gemacht. Und die Maschinen stehen einfach nur rum und niemand bedient sie. Und da regt sich Devadatta ganz stark auf. Und dann ist er auf einem anderen Weg auf den Gaya-Berg hinaufgestiegen. Warum ist der Gaya-Berg so berühmt? Dort wurde die Herz-Sutra gesprochen. Er ist auf den Gipfel angekommen und die Maschinen sind da, aber niemand bedient sie. Und dann hat er nach dem General gesucht, also dem Chef der Soldaten, aber dann ist ihm klar geworden, der ist mit all dem Geld davon gelaufen. Und dann hat er Devadatta beschlossen, dass er es selbst tut und hat die Stricke der Katapulte durchgeschnitten. Laksam Namdak.
Ja.
Danke, Venerable Phil. Zumindest einer hat gelacht. Es gibt nämlich im Buddhismus die Idee von Laksam Namdak. Selbst wenn mir niemand hilft, dann werde ich die ganze Welt retten. Selbst wenn mich die Menschen kritisieren, werde ich die ganze Welt retten. Also Devadatta hat irgendeine Form von Laksam Namdak. Wenn niemand den Buddha umbringt, werde ich es selber tun. Und dann hat Buddha Folgendes gedacht. Ein sehr interessanter Gedanke. Ich habe das Karma gepflanzt, dass ich sehe, dass Devadatta mich umbringen will. Vielleicht war Buddha ja auf dem DCI-Programm. Und er hat gelernt zu sagen, warum muss ich einen Typen sehen, der mich umbringen will? Also ich muss in der Vergangenheit was falsch gemacht haben. Selbst Buddhas haben in diesem Moment so einen Gedanken. Alles, was einem Menschen passiert, verdienen sie zu 100%. Und niemand kann das alte, schlechte Karma auslöschen. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Es gibt ein wunderbares Lied auf Englisch aus einem berühmten Film. Ein Mädchen hat sich in einen jungen Mann verliebt. Ich muss was Gutes getan haben. Phil kennt das Lied. Ich muss dieses Karma getan haben. Niemand wird das Ergebnis erfahren, nur ich. Das sagt er zu den 500 Soldaten, aus denen er gerade Arias gemacht hat. Oh, ihr schlauen Freunde von mir. Devadatta ist total durcheinander heute. Er ist auf den Geierberg gestiegen und jetzt versucht er, mich umzubringen. Nele, was heißt das? Das ist mein Karma. Selbst Buddha sagte das. Und die 500 Typen sind ausgeflippt und davongerannt. Warum? Weil Devadatta die Stricke durchschneidet und die Brocken gleich geflogen kommen. Sie sind Arias, aber sie haben auch kein Interesse daran, heute zu sterben. Es gibt Wesen, die im Himmel leben. Es gibt Wesen, die im Himmel leben. Sie sind sowas Ähnliches wie die Beschützer des Buddha. Die gucken, beobachten, was auf der Welt so passiert. Guck dir das an. Der Typ versucht gerade, den Buddha umzubringen. Sollten wir was unternehmen? Und einer von denen hieß Vajrapani, ein sehr berühmter Buddha. Vajrapani heißt, dass er den Diamanten in der Hand hält. Oh, Devadatta versucht gerade, den Buddha umzubringen. Was war der zweite Name für den Geierberg? Es ist der Berg des Kumbira. Der Geist, der Kumbira heißt. Also ist er heruntergekommen zum Kumbira und er hat zu Kumbira gesagt, Devadatta schneidet gerade die Stricke des Katapults durch, um die Felsbrocken auf Buddha zu schleudern. Hey, du bist dafür verantwortlich, was auf diesem Berg passiert. Also, du bist dafür verantwortlich. Deswegen solltest du, wenn die Felsbrocken durch die Luft fliegen, sie zu Staub zerhauen. Kannst du mir hier helfen? Also, wenn die Felsbrocken dann fliegen, sollten wir sie zu Staub zermalmen. Und dann sagte Kumbira, ja, ich komme deiner Bitte nach. Und dann fängt der Buddha an, den Berg hinaufzusteigen und er zieht seine obere Robe aus und er macht so. Ich brauche keinen Schutz. Und Devadatta und die restlichen Soldaten, die noch übrig geblieben sind, fangen an zu schießen. Und Vajrapani fängt an, die Felsbrocken in der Luft zu zermalmen. Und Kumbira sollte ihm mithelfen. Aber Kumbira ist ausgerutscht. Er versucht, wie beim Football, so einen Felsbrocken zu fangen. Und dann ist er ausgerutscht. Und ein Stück hat ihm am Kopf getroffen. Und dann ist er gestorben. Und er konnte die anderen Felsbrocken nicht aufhalten. Und ein kleines Stück hat den Buddha am Fuß getroffen und hat die Haut aufgeritzt. Das ist ganz berühmt im Buddhismus. Wisst ihr das? Das ist eines der fünf schlimmsten Karmas, die du tun kannst. Deinen Vater töten, deine Mutter töten, einen Arhat töten. Blut von einem Buddha saugen mit schlechter Motivation. Was ist das Schlechteste von den Fünfen? Das Schlimmste? Die Sangha auseinanderbringen. Also eine Gruppe wie hier in zwei Teile zu spalten. Das ist schlimmer, wie wenn du dem Buddha, wenn du schuld daran bist, dass der Buddha blutet. Warum? weil diese Gruppe hier der Körper des Buddhas ist. Und wenn du diese Gruppe auseinanderbringst, greifst du damit den Körper des Buddhas an. Deswegen ist das schlimmer. Historisch gesehen hat nur eine Person es geschafft, den Buddha zum Bluten zu bringen. Und das ist genau die Geschichte. Und dann hat Buddha, weil jedes Mal, wenn was passiert, er ein Gedicht macht. Dann hat er ein ganz berühmtes Gedicht gesprochen. Es gibt keinen Platz auf der Welt, selbst nicht am Strand von Phuket, wo du dich vor deinem Karma verstecken kannst. Du kannst in ein Raumschiff einsteigen und ins Weltall fliegen, aber dein Karma wird dir folgen. Du kannst in ein U-Boot einsteigen und in den Ozean abtauchen. Du kannst auf Mount Everest steigen. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo du dich vor deinem Karma verstecken kannst. Über wen redet er gerade? Über sich selbst. Ich verdiene das. Das ist, warum das gerade mir passiert. Ich muss jemand verletzt haben. Wollt ihr auch noch das Ende der Geschichte hören? Das ist jetzt ein kleines Extra. Es gibt noch zwei weitere Geschichten. Aber wenn wir das jetzt noch machen, dann brauchen wir fürs Lamrim noch 15 Jahre. Aber es ist okay. Ich mag's. Ich mache ja sonst nichts anderes. Was ist Kumbhira passiert, nachdem er gestorben ist? Also, jetzt machen wir die Geschichte auch zu Ende. Ist er in einem guten Geisteszustand oder in einem schlechten gestorben? In einem guten, weil er versucht hat, den Buddha vor den Steinen zu retten. Er wurde im Himmel der 33 wiedergeboren, was ein vorübergehender Himmel ist. Und manchmal heißt es auch, dass diese Götter, werden sie auch genannt, die Ideen haben. Die Menschen, die Ideen, die Götter, die Ideen haben. Sie können kurz, nachdem sie geboren wurden, verstehen, was ihre letzte Leben waren. Sie verstehen, in welche Umstände sie hineingeboren werden, wurden. Und sie verstehen auch, was sie getan haben, damit sie dort geboren werden. Und weil er versteht, warum er dort geboren wurde, was er in seinem letzten Leben getan hat, hat er großes Vertrauen in den Buddha. Dann hat er zu sich selbst gesagt, Es wäre echt ziemlich cool, wenn ich jetzt losgehen könnte, um den Buddha zu sehen, den ich versucht habe zu retten. Und jetzt geht eine neue Geschichte los, die ich euch nicht erzählen werde. Also wir sind jetzt mit der Geschichte fertig. Das ist die Geschichte, wie der Halbbruder des Buddha versucht hat, ihn umzubringen. Warum sprechen wir gerade drüber? Weil dieser Teil des Lamrims, weil wir gerade versuchen zu entscheiden, wer uns beschützen kann. Und die Antwort ist, das Buddha-Juwel kann dich beschützen. Hat das Buddha-Juwel seine eigenen Probleme? Nicht wirklich. Warum? Weil jedes Mal, wenn jemand einen Pfeil auf sie schießt, sie sich in Blumen verwandeln. Vor der Pause noch ein Ding. Wenn du Zuflucht studierst, wenn du die drei Juwelen studierst, gibt es immer zwei Teile. Immer. Es sind immer zwei Teile. Es ist wie, als du ein kleines Kind warst. Ich habe drei Brüder, wir sind vier Jungs. Wir haben uns die ganze Zeit gestritten. Das ist, warum ich ein guter Student war, weil ich mich in der Bibliothek versteckt habe. Ich wollte nicht heimgehen und mich schon wieder streiten. Wir hatten eine Regel, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber wir haben uns nie ins Gesicht geschlagen. Überall anders kannst du zuschlagen. Es tut nicht wirklich weh. Und manchmal aus Zufall schlägt er dich ins Gesicht und dann rennst du zu Mama. Er hat mich geschlagen. Und da passieren zwei Dinge. Nummer eins, jemand hat dich verletzt. Nummer zwei, du glaubst, dass die Mutter dir hilft. Das ganze Studium des Schutzes im Buddhismus, Nummer eins, da muss ein Problem sein. Du musst ein Problem haben. Jemand muss einen Pfeil auf dich schießen. Dann rennst du zur Mama. Mama. Wer ist die Mama? Die drei Juwelen. Okay. Nur wenn du Probleme hast, wirst du über die drei Juwelen nachdenken. Nur wenn du etwas brauchst, wirst du über die vier Schritte nachdenken. Habt ihr es verstanden? Also es macht keinen Sinn, dass wenn dein Bruder dich schlägt, wenn mein älterer Bruder mich schlägt, soll ich dann zu meinem kleinen Bruder gehen und ihn um Hilfe bitten? Nee, weil mein großer Bruder ist ja viel größer. Wenn du versuchst, Hilfe zu bekommen, geh zu jemandem, der ganz besonders ist. Wer ist besonders? Das ist eine Form von Glück, wenn dich jemand verletzt und dann passiert was Tolles. Jedes Mal, wenn jemand einen Pfeil auf dich schießt und er sich in Blumen verwandelt, das ist die Form von Hilfe, die wir wollen. Habt ihr es verstanden? Wir brauchen Hilfe von einer Person, die besonders ist. Okay, jetzt machen wir Pause. In 10, 15 Minuten geht's weiter. Wir haben noch 15 Minuten. Und deswegen dachte ich, es ist eine gute Zeit für Fragen. Wenn du eine Frage hast, bitte heb die Hand. Hasso entscheidet. Aldo. Ni hao. Grüß Gott. Geshe-la, du hast doch über den Ort der Zuflucht gesprochen und über die drei Juwelen. Ich habe eine Frage zum dritten Juwelen, das Sangha-Juwel. Du hast gesagt, das sind die Menschen, die die Leerheit direkt erfahren haben. Und meine Frage ist, als ganz normaler Mensch wie ich, wie kann ich entscheiden, ob der Lehrer, für den ich, nach dem ich Ausschau halte, ein Arya ist? Oder wenn jemand behauptet, er hat die Leerheit direkt erfahren, wie kann ich feststellen, ob das wahr ist? Das ist die Frage. Gute Frage. Zwei Antworten gebe ich darauf. Die erste: Jeder, der die Leerheit direkt erfährt, nach dieser Erfahrung machen sie sehr viele Erfahrungen. Also du hast die direkte Erfahrung der Leerheit. Das dauert ungefähr 20 Minuten beim ersten Mal. Und während du sie hast, kannst du an nichts anderes denken, weil es zwei Stufen der Realität gibt, diese hier, und dann gibt es noch die Leerheit. Und sie treffen sich nie. Also wenn du die Leerheit erfahren hast und du bist noch kein Buddha, dann ist es unmöglich, diese Welt gleichzeitig zu sehen, auch dich selber nicht, während dieser 20 Minuten. Du denkst nicht mal, ich habe es getan, ich bin jetzt ein Arya. Du kannst das nicht denken, weil das Ich ist in dieser Welt. Während dieser 20 Minuten, Trula Chuchepa, es ist wie Wasser, das du in Wasser gießt. Und alles, was du in diesem Moment erfährst, ist Leerheit. Und dann ist es vorbei. Und dann die nachfolgende halbe Stunde oder 45 Minuten hast du ganz besondere Erfahrungen, die nicht Leerheit sind. Die schönste von allen ist, weil dein Geist so offen ist, für ein paar Stunden. Die Begrenzungen des Raums existieren für dich nicht mehr. Dann passiert was total Cooles. Du nimmst die Leerheit nicht mehr wahr und deine Augen sind zu. Du sitzt immer noch auf deinem Meditationskissen, aber du erfährst die Leerheit nicht mehr. Und dann siehst du das Gesicht einer Person, die du nicht kennst. Und du hast ein ganz besonderes Gefühl. Ich werde den retten. Ich werde aus diesem einen Buddha machen. Dann kommt das zweite Gesicht. Jemand, den du nicht kennst. Und ich werde auch den retten. Und dann passiert was ganz Merkwürdiges. Die Begrenzungen deines Geistes, die Begrenzung Zeit, die Begrenzung an Raum lösen sich auf. Und plötzlich sind da ganz viele Welten, ganz viele Menschen. Und du siehst sie direkt. Und von jedem denkst du, ich kümmere mich um ihn. All diese Erfahrungen, es heißt, es sind die 16 Erfahrungen. Und die kannst du in die vier Wahrheiten einteilen. 4x4. Später haben sie es aufgeschrieben. Und es wurde Teil der buddhistischen Lehren. Und nach haben die Menschen vergessen, woher das kommt. Also das, was sie die vier edlen Wahrheiten nennen, kommen genau von diesen Erfahrungen. Eine von diesen Erfahrungen ist, ich habe es getan. Ich habe es wirklich erfahren. Und ich weiß, dass ich das getan habe. Ich weiß, dass ich es erfahren habe. Und es ist nicht anzuzweifeln. Es gibt 48.000 schlechte Gedanken in einem menschlichen Geist. Aber an diesem Tag, drei von denen hören für immer auf in deinem Geist. Das ist total cool. Du hast sie Billionen Jahre lang gehabt, aber an diesem Tag wirst du drei für immer los. Wollt ihr wissen, welche drei das sind? Sie heißen Tongbang. Die drei Dinge, die du los wirst, wenn du die Leerheit das erste Mal direkt erfährst. Das erste, du wirst nie wieder irgendeine spirituelle Praxis ausführen, die deinen Körper oder deinen Geist verletzt. In Indien gibt es den Brauch, dass du deine Hand hochhältst. 5 Jahre lang oder so. Und es zerstört deinen Arm. Oder du sitzt in der Mitte von 4 Feuern. Und das sind angeblich spirituelle Praktiken, aber damit verletzt du nur deinen Körper. Und dein Körper ist dein Tempel. An dem Tag, an dem du die Leerheit direkt erfährst, wirst du solche dumme Sachen nie wieder machen. Das ist die erste. Die zweite, nie wieder wirst du diese Lehren anzweifeln. Es ist nicht mehr möglich, weil du den Buddha gesehen hast, direkt. Welchen Teil des Buddha, welchen Körper von ihm? Den vierten. Du hast den Buddha direkt getroffen. Und du weißt, dass du Buddha getroffen hast. Sind wir hier Buddhisten? Ja. Wem folgst du? Buddha. Woher weißt du, dass es Buddha gibt? Es steht in den Schriften. Hast du ihn getroffen, den Typen? Nein. Aber du bist Buddhist. Und wir wissen nicht, ob sie das Buch erst vor 3 Jahren geschrieben haben. An diesem Tag Hast du den Buddha direkt getroffen? Und dann ist es nicht mehr möglich, seine Lehren auch nur in irgendeiner Form anzuzweifeln. Es gibt 200.000 wichtige buddhistische Schriften und es ist die Religion mit den meisten Schriften. Und ich erzähle euch auch, was du an diesem Tag verstehst. Sie sind alle hundertprozentig wahr. Und es ist so cool, es zu wissen. Und das Zweite, eben, was du nie wieder haben wirst, sind Zweifel. Zweifel an den Schriften. Die schlechte Nachricht, wenn diese Erfahrung vorbei ist, dann glaubst du wieder, dass die Dinge von der anderen Seite auf dich zukommen, weil du noch kein Buddha bist. Stanley sitzt neben dir. Und hast du die Leerheit direkt erfahren? Ja. Wie fühlt es sich an? Nichts kommt von der Seite. Kannst du es jetzt sehen? Nee. Wie fühlt es sich an? Wie fühlst du dich jetzt? Es fühlt sich merkwürdig an. Ich weiß, dass die Dinge nicht von der Seite kommen, weil ich es direkt erfahren habe. Aber wenn die 20 Minuten vorbei sind und ich aus der Meditation herausgekommen bin, dann fühlt es sich wieder an, wie wenn die Dinge von der Seite kommen würden. Aber ich weiß, dass sie das nicht tun. Also die Art und Weise, wie es aussieht und die Art und Weise, wie es wirklich ist, stehen sich diametral entgegen. Und das Wort dafür ist Illusion. Im Buddhismus, wenn du sagst, dass die Welt eine Illusion ist, heißt es nicht, dass der Stift nicht echt ist. Wenn du denkst, dass es nicht so ist, dann komm rauf, dann male ich dir. Insbesondere, wenn du eine Frau bist, dann male ich dir ein Bart an. Es ist nur eine Illusion. Ich gebe dir einen illusorischen Bart. Das ist nicht die Bedeutung von Illusion. Die Bedeutung von Illusion ist, und nur ein Arya versteht es wirklich, wenn ich die Leerheit direkt gesehen habe, habe ich erfahren, dass nichts von der Seite kommt. Aber wenn ich von meinem Kissen aufgestanden bin, guckt es wieder so aus, wie wenn alles von da kommt. Aber ich weiß, dass es nicht richtig ist. Also der Unterschied zwischen einem Arya und einem Ahad. Also der Unterschied zwischen einem Menschen, der die Leerheit erfahren hat, und jemand, der Nirvana erreicht hat, ist, dass du aufhörst zu sehen, dass die Dinge von der Seite kommen. Also in den meisten Fällen. Also aufzuhören, dass es dir so vorkommt, nachdem du die Leerheit erfahren hast, dauert 7 Leben, ungefähr 500 Jahre. Und das ist nicht viel. Du lebst seit Millionen und Millionen Jahren. Also sind 7 Leben so, das geht so schnell vorbei. Wenn du die geheimen Lehren studierst, den Diamantweg, dann kannst du das auf ein Leben verkürzen. Und jetzt frage ich dich was. Oder zwei. Die erste. Warum habe ich so eine lange Antwort gegeben? Der Grund dafür ist, weil eine der Erfahrungen nach der direkten Erfahrung der Leerheit ist, es hilft gar nichts, wenn du den Menschen erzählst, dass du es gesehen hast. Deswegen wird ein Arya die meiste Zeit nicht erzählen, dass er es direkt erfahren hat. Nur mit ganz besonderen Menschen, mit ganz speziellen Schülern, die genug Vertrauen haben. Denen wird derjenige sagen, ja, ich habe es erfahren, aber im Allgemeinen werden sie nie direkt darüber sprechen, zu niemand. Das ist Teil der Erfahrung, die ein Arya macht. Warum? Ich glaube, dass der Grund dafür ist, weil die Erfahrung der direkten Leerheit eines der heiligsten Dinge ist, die jemand machen kann. Also wenn ich jetzt dir erkläre, ich habe es gestern gesehen, dann ist beim Gegenüber ein kleiner Teil, wird es nicht glauben. Ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich erfahren hast. Weil dieser Zweifel an einem Arya extrem schlechtes Karma ist. Ein Arya weiß das. Deswegen werden sie nicht versuchen, den Menschen zu erzählen, was sie erfahren haben, weil sie damit diese Menschen verletzen. Es gibt einen Lehrer. Also wie entscheidest du jetzt, ob dein Lehrer die Leerheit direkt erfahren hat? Weil jeder kann behaupten, dass er es erfahren hat. Es gibt zwei Typen, die sagen, sie haben sie erfahren, obwohl das nicht wahr ist. Die erste Art lügt einfach. Sie wissen, dass sie es nicht getan haben, aber erzählen jemanden, dass sie es getan haben. Und das ist die schlimmste Lüge, die du tun kannst. Die zweite Art, die haben es nicht gesehen, aber sie glauben, dass sie es gesehen haben. In meinem Kloster gab es einen Typen auf dem Debattierrasen, der hat gesagt, ich habe die Leerheit erfahren. Und dann haben wir gefragt, oh, wie fühlt sich das an? Ah, da war ein kleines lila Licht auf der Seite meines Kopfes. Und jeder hat gesagt, ach Mensch, vergiss es. Die Art und Weise, das zu entscheiden, ob jemand diese Erfahrung hatte, ist, ob sie dir die Leerheit klar erklären können. Entschuldigung, das ist wirklich die letzte Frage. Und es gibt drei klassische Arten, die Leerheit falsch zu erklären. Die erste ist, was ist Leerheit? Guck die Rückseite deiner Augenlider an. Alles ist schwarz. Das ist Leerheit. Das ist die dümmste von allen. Mein Lehrer hat da Kupka dazu gesagt. Das heißt einfach dumm. Leerheit ist schwarz. Und das ist die zweite falsche Erklärung der Leerheit.
Schließ deine Augen. Die Gedanken wandern durch deinen Geist.
Lass es in den leeren Raum verschwinden. Denk an nichts.
Beruhige den Geist. Die Gedanken kommen und gehen wie Wolken. Versuch an nichts zu denken. Das ist Leerheit.
Ihr lacht, aber viele, viele Menschen sagen das. Und ihr könnt so meditieren. Und ich erzähle euch, was für ein Karma ihr damit erschafft. Hast du mein Telefon gesehen? Ich hab's gehabt. Wo ist es denn? Ich hab's vergessen. Wo sind die Autoschlüssel? Die waren doch beim Telefon. Ich war in meinem Zimmer, Adam war dabei. Und dann, kannst du mein Telefon mal anrufen?
Okay.
Also wenn ihr diese Art der Meditation durchführt und dass du versuchst, nichts zu denken, lass deine Gedanken gehen. Das Karma, das du damit erschaffst, wirst du ganz schnell zum alten Mann. Du vergisst alles. Oh, du bist in der Toilette und du hast vergessen, warum du dahin gegangen bist. Echt? Ich meine das jetzt ernst. Wir werden alle so, wenn wir diese Meditation machen. Du kannst die Alzheimer-Meditation nennen. Sie ist nicht gut und auch nicht richtig. Mein Lehrer hat immer gesagt, Shintokupa. Jemand hat ihn gefragt, kann ich diese Meditation machen, dass ich an nichts denke. Ja, du kannst es tun, aber das ist Shintokupa. Das heißt, sehr dumm. Die ist schwarz, schwarz, schwarz. Die ist nur Kupa. Dumm. Die zweite, denk an nichts. Lass die Gedanken gehen. Er hat sie Shintokupa genannt. Sehr dumm. Und hier ist die Shinto-Ninyo-Kupa. Die total dumme. Mach deine Augen zu. Denk an Dinge. Nichts ist gut, nichts ist schlecht. Alles ist eine Illusion. Jemand küsst dich. Werde nicht glücklich. Jemand schlägt dich. Werde nicht traurig. Nicht lächeln, nicht traurig sein. Gleichmut, alle Dinge sind leer. Sei nicht glücklich, sei nicht traurig. Nichts macht einen Unterschied. Reg dich über nichts auf. Sei über nichts glücklich. Okay? Das ist die total dumme Meditation. Die total dumme Leerheit. Wenn du das Tanka von Amitabha siehst, er ist so. Er ist nicht so. Das ist echt eine schlechte Idee. Das Buddha-Paradies ist ein super glücklicher Ort. Es ist nicht so. Wenn dir jemand die Leerheit auf diese Art und Weise erklärt, dann kannst du rückschließen, dass sie die Leerheit nicht erfahren haben. Was ist eine richtige Erklärung? Also wir sagen dazu eine Tsongkhapa-Erklärung. Abhängiges Entstehen, Leerheit. Die Welt, die Seite, wie die Welt funktioniert und die Leerheit. gehören zusammen. Du brauchst beide. Also wenn du die Leerheit wirklich verstehst, dann solltest du sehr erfolgreich sein. Du kannst alles realisieren, weil die vier Schritte auf der Leerheit beruhen. Geld, Beziehungen, deine Gesundheit, der Frieden in deinem Geist und wie du die Welt beeinflusst. Kannst du der Welt helfen, ein glücklicherer Platz zu sein? Wenn du die Leerheit wirklich verstehst, dann kannst du es benutzen, damit gute Dinge passieren für dich selbst und für andere Menschen. Das ist ein Zeichen, dass diese Person die Leerheit erfahren hat, dass sie sie verstehen. Normalerweise können wir die Gedanken eines anderen Menschen nicht lesen. Deswegen musst du dich auf Logik verlassen. Das, was er gestern über die Leerheit gesagt hat, widerspricht dem, was er heute sagt. Also ich glaube, wenn ich diese Art der Leerheit ausprobiere, glaube ich nicht, dass es mir, meiner Familie, meinem Land hilft. Das sind Zeichen dafür. Noch ein weiterer kleiner Hinweis wäre, ein Mensch, der die Leerheit direkt erfahren hat in dieser Welt, sie verstehen, dass all diese 200.000 wichtigen buddhistischen Bücher alle wahr und richtig sind. Jede Seite ist korrekt. 100 Millionen Menschen in dieser Welt haben AIDS. Es wird sie umbringen. Und eine Person hat eine Behandlung gefunden und sie haben es aufgeschrieben. Wie würdest du dieses Papier behandeln? Ist es wichtig? Ja. Würdest du sie im Badezimmer liegen lassen? Nein. Oh, es ist das einzige Exemplar. Behandle es ganz vorsichtig. Wir können damit 100 Millionen Menschen retten. Wir müssen darauf aufpassen. Der Mensch, der die Leerheit direkt erfahren hat, die werden verrückt, wenn es darum geht, die Bücher zu erhalten.